Hallo und herzlich willkommen zu Pod of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir drehen den Verstärker für euch auf 11 und zwar jede Woche. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Pod of Rock und eurem Host Josef Lex.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Und euer Lieblings-Josef hat wieder mal absolut bombastischen Gast am Start. Ihr könnt es nicht glauben, wie jede Woche wird hier einfach durchgepowert, durchgerockt, durchgemetzgert. Und diesmal mit einem Künstler, der eine derart umfangreiche Biografie und Diskografie hat, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es ist der zauberhafte Axel One. Oder ist es Axel One? Axel One?
Nee, ist Axel One.
Axel One. Siehst du mal, war ich doch gut. Bin ich doch gut in meinem Job. Zur Abwechslung mal.
Nee, wollen immer alle Axel One sagen und kommen dann, weil ich ja auch ganz oft Bandana trage, irgendwie so auf Axel Rose. Aber ich habe mit ganzen Roses nichts am Hut und ich belasse es bei Axel.
Das finde ich, das ist klasse. Wenn man in Deutschland einen Bassisten braucht, der einen zum einigermaßen garantierten Erfolg verhelfen soll, dann bucht man dich. Du warst jetzt.
Dann bucht man mich nicht.
Eben schon Turbo-Bier haben wir am Start auf deiner Diskografie. We Butter the Bread with Butter, Plazenta und sonst noch einige unzählige Dinge. Welches von den Kindern ist dein Lieblingskind?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich, ich glaube, bis zu meinem Tod wird Plazenta mein Lieblingskind bleiben. Das ist die Band meines Herzens. Doch, das ist mein Lieblingskind.
Was macht Plazenta zu deinem Lieblingskind, was eine extrem lustige Frage ist, wenn man den Kontext nicht kennt?
Ich war ja nicht immer Bandmitglied von Plazenta. Ich bin ja auch erst vor 11 Jahren, glaube ich, dazu gestoßen oder so. Aber das war im Berliner Underground. Also Plazenta gibt es schon extrem lange. Mhm. Ich glaube, nächstes Jahr 25 Jahre. Und als ich halt irgendwie mit Metal in Berlin sozialisiert wurde, war Plazenta im Berliner Underground halt immer am Start. Das war halt so die Nummer damals, irgendwie so Anfang der 2000er. Und ich war halt einfach Fanboy. So, und deswegen war es dann halt einfach umso geiler, irgendwann in diese Band halt auch mit einsteigen zu können. Und naja, es ist halt so wie ist das so deine erste große Liebe. Oh. Deswegen würde ich jetzt sagen, mein Lieblingskind, einfach nur deshalb, weil ich Plazenta immer geliebt habe. Aber ich meine, natürlich, meine jetzige musikalische Karriere ist mir wichtiger, als auf die Vergangenheit zurückzublicken.
Eieiei. Ja, man hört ja auch Leute munkeln, dass da irgendwas im Ofen ist bei dir. Abgesehen von Plazenta. Mein Gott.
Ja, nee, Plazenta, wie gesagt, also ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, der Ofen ist gelöscht worden. Mhm. Bin ich mir nicht sicher, aber würde ich jetzt erstmal so sagen. Aber ja, also privatmusikalisch, also als Solo-Standalone-Künstler. Gott, oh Gott, ich hasse das so, darüber zu reden. Aber ich mache wieder Musik. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Das sage ich übrigens in jedem Interview. Das sage ich jedes Jahr und in jedem Interview. Und dann sage ich auch wieder, das nächste Mal dauert es nicht so lange. Was dann auch stimmt, weil es noch länger gedauert hat. Ich komme dieses Jahr noch auch wieder mit Axel One Musik zurück. Also es kam ja in den letzten beiden Jahren immer nur Single-wise, wie man management-technisch sagt, irgendwie so nur Singles raus. Aber dieses Jahr, so ist der Plan, das Gute ist, er ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, kommen mehrere Sachen raus, aber es könnte auch sein, dass nicht.
Ne, dann gucken wir mal, was da auf uns zuachselt.
Oh Gott. Ja,
gerne. Du meintest, du bist mit dem Berliner musikalischen Metal Underground groß geworden. Ich komme vom Land, mein lieber Axel. Aus dem Grenzland zwischen Niederbayern und der Oberpfalz. Also hier bewirft man sich gegenseitig noch mit Ziegen. In Oberfranken macht man das mit Nougat.
Ach so, okay, erstaunlich. Ja. Ja, ich war immer nur in Franken. Da kenne ich mich besser aus.
Da geht es eigentlich gar nicht, um mich geht es ja eigentlich gar nicht.
Ich würde es gerne mal wissen.
Die Bitte, die ich an dich habe, wie war das, sich selbst involvieren in den musikalischen Berliner Underground, erst als Fan und dann als Musiker, welche Hotspots gab's oder gibt's immer noch in Berlin für Metal-Fans und was waren so neben Plazenta die Standbeine der Berliner Metal-Szene, mit der du groß geworden bist?
Oh, das ist schwierig. Also früher gab es halt irgendwie so das K17, das gibt es ja leider gar nicht mehr. Also nicht mal die Location, die wurde jetzt abgerissen, war dann zwischenzeitlich der New Club. Das war halt irgendwie so immer das Go-To. Mhm. Also, keine Ahnung, das Kato, Lido, halt so die ganzen Locations irgendwie und dann natürlich irgendwie die ganzen Jugendclubs überall verteilt. Also jetzt jeden zu nennen wäre zu viel. Und also für mich irgendwie so in meinem Werdegang war es dann halt irgendwie, glaube ich, tatsächlich ganz wichtig. Es gab so ein drolliges Festival, das war jedes Jahr im SO36 im Dezember. Das hieß Berlin All-Stars Festival. Das war ziemlich geil, weil da haben sich so ein paar findige Leute überlegt, wir organisieren jetzt halt einfach ein Festival mit allen Musikern aus Berlin. So, und die finden sich zusammen in neuen Konstellationen. Also ist jetzt halt nicht irgendwie nur die Leute von Plazenta covern einen Song oder sowas, sondern halt irgendwie die Leute von Plazenta, Calico, Sleeve und wie sie alle damals hießen, irgendwie so machen halt eine neue Band in Anführungszeichen auf und covern halt irgendwelche natürlich halt auch prominenten Songs. So, also mal mehr oder weniger. Also auch Parkway Drive war damals 2007, glaube ich, dabei. Da kannte man Parkway Drive, glaube ich, noch gar nicht so. Und das war halt abgefahren, weil dann halt wirklich 150 Musiker im SO36 sich da im Backstage eingefunden haben, was paranormal sick war, weil, also ein Backstage ist schon voll mit 10 Leuten und jetzt ver-15-fache das und ja, aber da hat man damals halt irgendwie so Kontakte geknüpft und da konnte man sich halt auch irgendwie in gewisser Art und Weise so ein bisschen zeigen, was man halt auch wirklich kann, ne? Mhm. Also weil Berliner Musiker sind ganz oft einfach so, dass sie, war es früher zumindest irgendwie, man möchte es sich nicht eingestehen, aber jeder hat sich halt irgendwie für den Besten gehalten. Ich denke nicht, dass es nur in Berlin so ist, sondern
ja, das kenne ich von hier auch.
Ja, und da konnte man dann halt aber irgendwie auch mal zeigen, irgendwie so, ey, hier, guck mal, ich kann ja aber auch Akustikgitarre halt irgendwie, kann ich ganz drollig zupfen und, keine Ahnung, Schlagzeug kann ich gut spielen, irgendwas konnte sich halt irgendwie beweisen. Und da hat man damals, also beziehungsweise ich habe damals da halt irgendwie sehr viele Kontakte geknüpft. Das war auch zu einer Zeit, also ich habe angefangen, glaube ich, 2006 da mitzumachen, da war ich 16 und, ja, das war halt ganz cool, weil damals war ich halt irgendwie noch jung und hab ja Leute kennengelernt und bin dann halt irgendwie so rumgekommen.
Das war quasi der Metal Proving Ground Berlins.
Ja, aber wirklich, es war abgefahren, weil du hast halt wirklich in sehr jungen Jahren, du hattest tatsächlich, bevor dieses Festival dann stattgefunden hat, gab es auch immer eine sogenannte Generalprobe mit einer Jury. Also es gab halt wirklich ganz viele Songs, keine Ahnung, also es wurden 100, 120 Songs oder sowas in den Generalproben vorgespielt und eine Jury hat dann halt irgendwie die 40 Besten ausgesucht. Ja, da ist man dann halt irgendwie so als 17-Jähriger dann, glaube ich, bin ich das erste Mal halt wirklich reingekommen. Fand ich es schon abgefahren, dann halt irgendwie mit 17 im ausverkauften SO36 zu spielen. So, das ist ja, also SO36 sagt, glaube ich, vielen Leuten irgendwas. In Kreuzberg, einer der geschichtsträchtigsten Clubs Berlins. Die Toten Hosen kommen fast jedes Jahr noch dahin irgendwie, um irgendwelche Geheimshows zu spielen. Auch die Ärzte, alle waren halt irgendwie schon mal da. Und das war schon abgefahren. Also da halt mal irgendwie so seine ersten Gehversuche in Sachen Rockmusik zu machen, war drollig. Habe ich heute schon ganz oft gesagt, drollig.
Drollig ist auch ein drolliges Wort. Also ich finde das gut. Was war der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, Metal, das ist mein Ding? Mit welchem Song, mit welchem Moment hast du dich in Heavy-Metal-Musik verliebt? Die ist fies, ne?
Also, ich war ganz lange Punker und hab halt irgendwie, ne, werden jetzt viele sagen, irgendwie die Hosen sind kein Punk, aber halt so mit Hosen und, keine Ahnung, damals dann auch Leukämie irgendwie so angefangen und irgendwann war es mir zu stumpf und tatsächlich war es ein Metal Hammer Sampler, wo von Exodus War Is My Shepherd drauf war. Und, also Exodus, War Is My Shepherd und auf Viva 2 lief damals Hell's Kitchen und da war dann noch, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ich würde jetzt Exodus sagen irgendwie.
Das fragt man an einen Gentleman eigentlich nicht, aber was für ein Jahrgang bist du?
89,
ich dachte es mal fast, weil ich glaube das Metal Hammer Magazin, von dem du gerade sprichst, habe ich auch rumliegen. Ich bin nämlich auch 89er Jahrgang und bei mir war das tatsächlich relativ ähnlich vom Gehweg her. Allerdings hatte ich noch etwas unschuldigere Anfänge. Meine erste Berührung mit Gitarrenmusik war damals, und jetzt kreuzigt mich da draußen bitte nicht schon wieder, war Avril Lavigne. Die hat mich abgeholt auf eine, weiß ich nicht, tief menschliche Art und Weise und irgendwie bin ich dann am Schluss 10 Jahre später gelandet bei I Rested the Bear Once und The Blood Brothers. So.
Aber warst du damals auch ein kleiner Skaterboy?
Überhaupt nicht. Ich kann.
Schade.
Also,
hätte ja sein können, dass du dich einfach nur über die Zeile verliebt hast in die Musik.
Nee. Ich glaube, das war über die Frau.
Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Also, wann ist Avril Lavigne groß geworden? So 2003, 2004?
Ja, oder so? Irgendwie. Also, ich war da at its best. 12, 13 Jahre alt, als die irgendwie.
Ja, nee, aber bin ich komplett bei dir, ne? Also ich habe mich in harter Musik versteckt, aber habe die ganzen Hits natürlich auch gehört. Also das kann ich jetzt nicht leugnen. Vor allen Dingen, weil es ja auch damals noch die Zeit war, wo man halt irgendwie morgens am Wochenende halt irgendwie trotzdem noch Viva und MTV geguckt hat, um seine Lieblingsmusikvideos irgendwie sehen zu können. Und ja, da war halt auch sowas dabei. Und dann hat man es mitgenommen und musste sich dann insgeheim eingestehen, nur jo, das mag man.
Irgendwann muss das Musikfernsehen wieder zurück. Ich vermisse tatsächlich diese.
Es ist zurück. Also MTV gibt's wieder, ne?
Ja, gibt's wieder.
Aber du guckst kein lineares Fernsehen mehr.
Das würde ich eher sagen. Wahrscheinlich ist das das Problem. Ich gucke kein lineares Fernsehen mehr. Aber MTV hat nie so. Sorry an MTV. Es tut mir leid. MTV hat nie so geknallt wie Viva aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass auf Viva damals um 22 Uhr Helsing lief. Vielleicht liegt es daran.
Ah, das war so Anime-Zeug, ne?
Ja, sensationell gut.
Das habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe Dragon Ball hab ich geguckt.
Ah, ist auch gut. Ist auch gut. Kann man sich auch immer gönnen. Okay, jetzt sind wir plötzlich bei Viva angekommen und du hast gewattet, als ich Viva zu dem besseren Musikfernsehsender erklärt habe. Was?
MTV war mein Go-To damals, ja? Irgendwie. Also so am Anfang, also ich fand Markus Kafka war ein Moderator, der mich abgeholt hat. Das war also der war ein Rocker, ne, der hat beim Metal Hammer gearbeitet und so. Ich glaube tatsächlich, wenn ich es von irgendwas abhängig machen müsste, dann wäre es Markus Kafka. Weswegen ich MTV besser fand. Auch wenn er auch bei Viva gearbeitet hat, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich darauf aufmerksam ward, war es MTV.
Also tatsächlich, Markus Kafka ist nicht so weit weg von der Wichtigkeit für die Musikbranche auf der Welt, gefühlt, für mich zumindest, wie Rick Rubin. Also es ist Rick Rubin. Bestimmt nochmal irgendwo anders, zwei andere Leute nochmal und dann kommt irgendwann gleich Markus Kafka. Der ist in meinem Weltbild nicht so weit unten, weil der hat auch ganz schön viele Türen aufgetreten dann irgendwann im Laufe meiner Musikkonsumentenkarriere. Kranker Typ, der Typ. Kranker Absolut. Typ.
Und man müsste sich eigentlich nach jedem Gespräch angewöhnen, oder ja, das Gespräch mit vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu beenden, weil es einfach so schön war.
Es hat Style, ne? Ich glaube, ich klaue ihm das. Ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv genug ist, dass es auffällt, wenn ich ihm seine Schlussphrase klaue. Ich hab mir lange Zeit selber versucht, eine zusammenzustöpseln. die auch sich immer wieder.
Glaub, als Hommage kann man es ja auch
trotzdem. Als Hommage kann man es mal machen.
Weil so aktiv ist er jetzt nicht mehr, dass, also obwohl, der hat jetzt gerade einen neuen Podcast rausgebracht vor ein paar Wochen, ne?
Podcast
mit Jennifer Weist von Jennifer Rostock ehemals.
Podcast ist auch ein gutes Stichwort. Du bist ja auch nicht nur musikalisch auf der Tonspur unterwegs, sondern auch podcast-technisch. Da können wir jetzt gleich shameless pluggen für deinen Podcast, wenn du da noch Avancen dazu hast.
Ach, na gerne, Alter. Deswegen mache ich das ja. Also ich mache ja keinen Podcast, damit ihn keiner hört.
Ja, das stimmt.
Also das Enttäuschendste ist ja halt dann irgendwie auf die Stats zu gucken und zu denken, ah, okay, heute haben wieder null gehört. Nee, gnadenlos ist der neue Podcast mit mir und Zacke Zahn, dem ehemaligen Chefredakteur vom Metal Hammer. 22 Jahre war er der Chefredakteur und das war... war für mich dann halt irgendwie auch so ein, ja, also wird er jetzt wahrscheinlich sehr gerne hören und sich an gewissen Stellen anfassen, aber sowas wie ein Ritterschlag, aber kiek mal, ich habe halt irgendwie den Metal Hammer als Stöpsel gelesen, weißt du?
Same.
Und dann hast du halt den halt immer aufgeschlagen und dann siehst du halt irgendwie den kleinen Opi da vorne immer im Vorwort halt irgendwie stehen und jetzt auf einmal ist der kleine Opi halt derjenige, der in meinem Computer stattfindet und mit dem ich halt über Metal rede. Und das finde ich gut.
Das ist auch ein echt geiler Vibe. Metal ist auch ein super ergiebiges Gesprächsthema.
Aber tatsächlich ist, also bei uns geht es ja tatsächlich nicht nur um Metal irgendwie. Also er hat dann für meine jetzige Band Jestress die Bio geschrieben und dann auch für mich als Solokünstler. Und dann haben wir halt öfter telefoniert und dann haben wir halt festgestellt, dass wir viel lieber als jetzt über Metal, dieses ganze Fachgequatsche, ne? Und jetzt hat die Band wieder ihren Silberling rausgebracht und all so ein Quatsch irgendwie so und jetzt halt irgendwie eine Band auseinandernehmen, fanden wir beide blöd. Uns interessiert Metal-Klatsch. So, also Klatsch und Tratsch, ne? Wo war James Hetfield jetzt schon wieder bei Balenciaga einkaufen oder wo ist Bruce Dickinson hingefallen und weiß ich nicht was. Irgendwie sowas. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Podcast und wenn halt irgendwas dergleichen passiert, dann quatschen wir darüber. Also ich meine, natürlich quatschen wir in diesem Podcast auch über Musik so generell und was uns bewegt und was halt passiert ist. Aber also wir schielen halt wirklich so auf die, naja, also ich werde jetzt nicht sagen kleinen Fehltritte, aber wir freuen uns darüber, wenn wir ein bisschen lästern dürfen, weil am Ende ist es ja trotzdem auch so, jeder ist halt irgendwie so für sich ein kleines Lästermaul, wenn die Mikrofone aus sind. So, und dann wird halt immer gesagt, irgendwie hast du das gesehen, hast du das gehört, das ist ja scheiße. Und deswegen ist es gnadenlos, weil wir da jetzt halt einfach sagen können, hier All for Metal, ne? Diese neue Band von Tetzel. Das ist ja Firlefanz, das ist ja wirklich richtig scheiße. So können wir jetzt einfach mal sagen. So. Alle anderen machen das halt immer nur hinter vorgehaltener Hand, weil sie halt irgendwie lieb gehabt werden möchten. Und wir machen das vom Mikrofon.
Ist wahrscheinlich auch besser fürs Herz.
So. Weiß ich nicht. Fürs Herz ja, für die Öffentlichkeit nein.
Nee, das ist auf gar keinen Fall.
Ja, aber ich finde es halt blöd, dass alle Leute halt irgendwie immer nur dann, also im Hintergrund, also ich mache jetzt schon, naja, hat man gehört, das ein oder andere Jahr Musik und du hörst halt, also im Hintergrund lästern alle über sich, ne? Aber es, und nach vorne hin spielen sie halt alle irgendwas. Ist doch Quatsch. Aber und vor allen Dingen, man kann doch auch manchmal einfach sagen, diese Musik gefällt mir nicht. So, es ist ja, also es gibt ja genügend Plattformen, wo Musik positiv reviewed wird. So, und dann haben sie doch alle die Reviews, wo sie sich cool finden können. Aber es ist doch auch mal okay, halt irgendwas zu hören, was nicht so positiv ist irgendwie, weil nicht alles gefällt.
Also das ist ein Mindset, mit dem ich mich schwer tue, weil ich glaube, also mein Statement ist, selbst die mieseste Metalband hat ihre Berechtigung, weil selbst in der miesesten Metalband steckt Potenzial zu einer super kranken Entwicklung nach vorne.
Natürlich.
Ne? Aber keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Fehldenke von mir, weil du musst den Leuten natürlich auch sagen, was sie scheiße machen.
Ne? Ja, ne, aber es ist ja halt auch, also Wir gehen ja jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur ins Gericht mit irgendwelchen Sachen. Also es muss schon Hand und Fuß haben, aber ich finde es trotzdem okay, wenn man halt auch mal sagen kann, dies und das gefällt mir nicht, weil halt einfach immer nur, also entweder Dinge auszublenden oder, also es geht uns dann vor allen Dingen halt auch um Sachen wie, was ist denn gerade, in einer der letzten Folgen ging es um Marilyn Manson, Slaughter to Prevail und Five Finger Death Punch. Das sind halt Bands, die immer noch in der Öffentlichkeit stattfinden, groß stattfinden, große Touren zusammenfahren.
Ja.
Und wo, keine Ahnung, Ivan Moody zum Beispiel probiert hat, irgendwie seine, oder nicht probiert hat, seine Frau zusammengeschlagen hat und dafür vor Gericht verurteilt wurde. Und alle Leute den halt trotzdem noch feiern. Das sind halt so Sachen, wo ich dann halt als Konsument, als Musikkonsument, als Rainer, halt sage irgendwie so, ich finde das schwierig, ich möchte das nochmal angesprochen haben, weil, also Five Finger Death Punch musikalisch okay, aber ich weiß nicht, ob ich damit konform gehen kann, dass dieser Typ halt irgendwie gewalttätig gegen, ja, gegen seine Frau oder was weiß ich noch, gegen wen ist. Und das will ich dann auch nochmal gesagt haben. Oder dass der Sänger von Slaughter to Prevail sich seine schwarze Sonne hat nur übertätowieren lassen, damit er weiterhin in der Metal-Welt stattfinden kann. Und nicht, weil er seine Ansichten scheiße findet. So, das finde ich wichtig.
Das ist ein, also ich ging jetzt kurz, bevor du den Infodrop rausgehauen hast, bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass es um die Qualität von Musik geht in dem Podcast. Nö, tut's nicht. Nein. Es geht tatsächlich darum, was Menschen den ganzen Tag machen. Okay, das erläutert mir die Situation ein ganz weitgehendes Stück viel klarer. Ich muss tatsächlich sagen, da bin ich mit dir in sehr vielen verschiedenen Varianten von diesem Boot. Es gibt extrem viele Künstler, die halt einfach privat echt richtig schlimme Kackwürste sind.
Ja.
Also die richtig, also mein, ich glaube, das krankeste Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, für einen Musiker, der derart einen an der Waffel hatte, dass er Gott sei Dank lange, lange weggesperrt war Charles Manson. Der hat ein Album rausgebracht namens Lie, The Love and Death Cult, das wirklich hervorragender Akustik-Schnuddelrock war. Ich finde es.
Was ist Schnuddelrock?
Das ist, ja, Schmusen, Knuddeln und Fummeln.
Okay.
So.
So fasst man das bei euch zusammen.
Okay. Ja, das war jetzt ein Neolinguismus von mir. Aber der Typ ist halt verantwortlich gewesen für einen gottverdammten Kult, der Leute umgebracht hat. Und das ist jetzt natürlich ein, ich glaube, enorm extremeres Beispiel als, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt bei solchen Sachen, ab wann da was wie extrem ist, weil die eigene Frau vermöbeln ist schon auch echt ganz weit unten in der menschlichen Qualitätsskala. Also das ist, keine Ahnung, mir fällt es auch extrem schwer, den Künstler von der Musik zu trennen. Um nicht noch mehr Namen zu erwähnen, habe ich mir jetzt für Charles Manson entschieden, aber da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Leuten, wo ich mir durchs Hirn durch an die Kopfhinterdecke fassen muss.
Ja, ja, ich auch und ja, genau, also um aufs Thema zurückzukommen, sowas besprechen wir halt in unserem Podcast. Der Podcast ist nicht nur rein dafür da, Bands zu denunzieren, absolut nicht. Ich meine nur, dass wenn ich sage, Band XY gefällt mir nicht, weil es gerade ein Release ist, ne? Also es ist ja auch ganz oft so, du wirst es kennen, du bist ein Medium, also Leute hören dich, irgendwas wird transportiert über dieses Medium und Promo-Agenturen kommen auf dich zu und wollen, dass du halt jetzt über Veröffentlichung XY von denen sprichst und du hörst dir das an und sagst halt aber, das gefällt mir nicht. Was ich halt immer schade finde, ist, dass man halt dann irgendwie das alles aussortieren muss. Also ich hatte das früher, ich habe für die Berlin Metal Legion geschrieben damals und da habe ich, glaube ich, 2010 oder irgendwie sowas für ein Linkin Park Album, ich weiß nicht mehr, welches das war, Ich hatte irgendwie nur 2 von 10 Punkten gegeben, weil es mir nicht gefallen hat. Und dann wurde mir gleich gesagt, na, das machen wir mal lieber nicht, damit wir weiterhin mit denen zusammenarbeiten können, machen wir mal lieber halt irgendwie 6 von 10 draus, damit es halt immer noch so über der Hälfte ist. Es ist immer noch besser als schlecht, ne? Und dann dachte ich auch so, oh, ich finde das blöd. Also warum darf man nur was bewerten, wenn man es gut findet? Warum darf man nicht halt auch mal irgendwie sagen, nö, das gefällt mir jetzt halt nicht so. Und also es ist, ja, aber um es auf den Punkt zu bringen, es geht nicht immer nur ums reine Denunzieren, sondern halt einfach nur um unsere Meinung, weil wir beide, glaube ich, sehr viel Musiklebenserfahrung mitgebracht haben.
Das war der längste Plug für einen Podcast, der nicht dieser Podcast ist, der jemals in diesem Podcast stattgefunden hat.
Danke und tut mir leid.
Immer gerne und muss es nicht. Tatsächlich, also das ist ein Thema, das ich jetzt gleich auch nochmal aufgreife, weil sowas zerfrisst ja die Basis des Musikjournalismus. Und Musikjournalismus ist natürlich immer aus einer subjektiven Position heraus, ne? Also klar, willst du jetzt nicht, bloß weil das Album von deinem Lieblingsartist jetzt kacke war, das Ding komplett an die Wand schreiben, aber du willst auch sagen dürfen, dass die ersten 7 Songs von dem Album kompletter Käse sind, wenn es denn so ist. Das verstehe ich schon. Das macht schon Sinn. Und ich glaube, dass wenn man in so einer Situation ist, wo man für ein Magazin schreibt und dann an einem Punkt ankommt, wo es heißt, beschreibt es mal lieber nochmal ein bisschen um, das ist uns zu negativ, weil wir wollen ja noch mit dem Label kuscheln. Da geht doch deine komplette Integrität als Autor verloren.
Ja, eben. Und also ich verstehe auch den Ansatz, dass halt irgendwie so, dass man sagen kann, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es halt irgendwie. Mhm. Aber es geht ja auf der anderen Seite halt immer von allen Leuten darum, dass alles bewertet werden muss. Also du kannst ja ohne Bewertung, also wenn du als Band keine Reviews mehr bekommst irgendwie so, dann findest du ja nicht statt. So, und aber dann muss halt auch alles zugelassen sein, weil was bringt mir das jetzt so beispielsweise als Promoter oder sagen wir als Booker einer Show, was bringt mir das, wenn ich halt nur positive Sachen lese und live ist die Band dann halt absoluter Mist, weil die halt nicht mal ihre Instrumente beherrschen oder was weiß ich.
Oder die ziehen also gar nicht erst Publikum, weil die Rotten Tomato Skala in der Realität draußen einfach trotzdem bei Certified Garbage steht. Und du buchst, ja. und du buchst die, weil du im Metal Hammer gelesen hast, oder nee, warte mal, das war jetzt, weil du in irgendeinem Magazin gelesen hast, die sind ja voll der Käse, die sind ja voll geil, die haben irgendwie 7 Sterne, die ziehen mega das Publikum. Weißt du, das ist, dann stehst du halt als Booker auch da.
Nee, aber ich finde halt irgendwie so, dann, wenn schon alle bewertet werden wollen, ne, und jeder klagt ja darüber, Instagram ist nicht die Realität und also Social Media ist nicht die Realität. Es wird immer alles schöner gemacht, als es überhaupt ist. Ich bin auch fein damit, ich beispielsweise wurde auch im Metal Hammer schon nicht denunziert, aber da wurde mir gesagt irgendwie so, ey, du als Metal-YouTuber, geh mal nicht mehr auf die Venus und damit du dich weiterhin als Metal-YouTuber bezeichnen kannst, so.
Also
ja, ich habe mit Kai von Arroganz aus Cottbus, liebe Grüße, habe ich diesen Kampf schon ausgebumst, aber was ich sagen möchte ist, man
das
ist muss
lustig,
ja,
lustig, weil es geht um die Venus.
man muss sich ja auch meiner Kritik stellen können, oder? Also halt, ich weiß es nicht, halt immer nur zu lesen, was ich für ein geiler Typ bin, so what? Sehe ich jeden Tag im Spiegel, aber es dürfen auch Leute eine andere Meinung darüber haben.
Das ist ein extrem, geiler Move. Sehe ich jeden Tag im Spiegel, andere Leute dürfen eine andere Meinung haben. Ist ein sehr guter Vibe. Den klaue ich mir genauso, wie ich mir den Finalsatz von Markus Kafka klaue für die Episode.
Na super, wir haben ja einiges umgemodelt.
Axel, wir sind jetzt bei Minute 29. Gibt es irgendein Thema, ich meine, du hast selber einen Podcast, gibt es irgendein Thema, das du in deinem Podcast nicht unterbringen würdest, wo du dir denkst, Mensch, das schiebe ich jetzt mal beim Josef auf den Tisch?
Ich würde gerne über meine sexuellen Vorlieben reden.
Nein, gerne, jederzeit.
Ich weiß nicht, nö, also ich glaube auch im Podcast kann ich alles sagen, was ich sagen möchte. Ich würde nur den Leuten empfehlen wollen, sich Bear Ghost anzuhören. Ist eine unglaublich gute Band, die viel zu wenig Gehör findet. Bear Ghost.
Bear Ghost. Ich kenn Bear Tooth, aber kein Bear Ghost.
Ja, Bear Ghost sind besser als Bear Tooth.
Okay.
Also wer so ein, ich glaube, die Band selber nennt sich Adventure Rock. Wer zum Beispiel eine Affinität für Muse hat, mhm, und vielleicht auch für Disney-Songs, der wird sich da aufgehoben fühlen. Aber trotzdem auch Hard und Metal. So.
Musiker harter Disney-Metal.
Ja.
Du wirst lachen. Ich mache ja hier auch das Influencer-Marketing beim EMP. Ich habe einige Content-Creator, auf die Musiker harter Disney-Metal sofort zutrifft.
Bitte. Bitte mal, also nicht helft mir, ich bin nicht deren Promoter, aber ich habe wirklich das letzte halbe Jahr eigentlich fast nur mit der Musik von Bear Ghost halt irgendwie überlebt. Und also es gibt nichts, worüber ich nicht reden kann, aber ich möchte das ans Herz legen.
Bear Ghost. Dann haben wir wieder mal was gelernt.
Ja. Herr Kafka, vielen Dank.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf, passt auf Axel auf und vor allem Rock'n'Roll. Bis zum nächsten Mal.
Bin ja auch.
Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen, werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de. Mit dem Code Pod of Rock erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.